Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast Episode 316. Ich bin Tobi. Ich lese euch heute ein bisschen Immanuel Kant vor. Davor gibt es den Rilke der Woche, das ist heute der Schwan. Und davor erzähle ich euch ein bisschen was, was mich so beschäftigt, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Darum geht's hier. Das ist der Einschlafen-Podcast, genau. Ich habe eine Woche Pause gemacht. Die Leute, die das jetzt aus der Konserve hören, merken das natürlich nicht. Aber es gibt ja viele Leute, die die Episode gleich, wenn sie erscheint, runterladen und dann oder sogar live zuhören. Die merken, dass es jetzt eine Woche Pause gab. Das lag einfach daran, dass ich letzte Woche, als ich eigentlich aufnehmen wollte, nicht konnte, weil ich so ein bisschen angeschlagen war. Nicht wirklich krank, sondern mehr so kränklich und vor allem sehr, sehr müde. Und der Grund, warum ich sehr, sehr müde war, von dem erzähle ich euch heute. Denn der Grund ist der Tag vorher gewesen. Da war ich auf dem 31C3, der 31. Chaos Communication Congress vom Chaos Computer Club. Ein Kongress, von dem ich schon viel gehört hatte, wo auch viele aus meiner Community so hingehend. Viele Leute, die ich kenne, gehen dorthin und haben mir immer erzählt, wie toll das da ist. Ich selber war vorher noch nie dort, obwohl der früher schon mal in Hamburg war, dann war er eine ganze Zeit lang in Berlin, findet einmal im Jahr statt und jetzt ist er seit 3 Jahren, glaube ich, jetzt das dritte Mal, schon wieder in Hamburg im CCH und findet halt immer zwischen Weihnachten und Neujahr statt. Und das ist eine Zeit, wo es mir halt meistens nicht so richtig passt, irgendwo hinzufahren. Das ist halt mit Familie, die da nicht unbedingt mit hinfahren würde. Schwierig. Also für mich ist halt zwischen Weihnachten und Neujahr eher so Familienzeit und Zeit, Dinge zu erledigen. Deswegen ja, passt das irgendwie immer nicht so richtig rein. Ja, dieses Jahr habe ich mir aber die Zeit genommen, unter anderem, um von dort zu podcasten. Da gab es eine Live-Sendung vom Vrindt-Realitätsabgleich, live und in Farbe. Das wurde nämlich dann auch per Video aufgezeichnet. Ich bin zum ersten Mal in einem Videopodcast. Naja, man kann es sich auf YouTube angucken. Das Besondere war allerdings halt überhaupt das Live, ne, dass dort irgendwie Zuhörer waren. Die habe ich zwar jetzt auch, aber die sind ja nicht hier, die kann ich ja nicht sehen. Das heißt, es war deutlich kommunikativer dort, auch wenn die Zuhörer die meiste Zeit über nichts gesagt haben, ist es doch was ganz anderes zu sprechen, während man in die Gesichter derjenigen blickt oder halt genau weiß, da sind jetzt Leute, die da zuhören und das ist irgendwie so die Nähe, die macht schon einen großen Unterschied. Ich habe das ja zusammen mit dem Holger Klein gemacht. Er sagte, und ich glaube ihm das auch, dass ihm das eher unangenehm ist, weil gerade wegen dieser Nähe, wegen dieses schnellen Feedbacks, ich mag es aus genau dem Grund. Also ich kriege halt mit, ob das, was ich erzähle, resoniert. Und es muss ja gar nicht durch Applaus sein. Also es gab zwar auch zwischendurch Applaus, aber es ist einfach eine andere Stimmung dort. Ja. Ach so, was ich übrigens vorweg noch erzählen wollte, bevor ich weiter berichte vom 31C3, das Thema Spenden. Ich habe auch im letzten Jahr, ich bekomme ja regelmäßig Spenden von euch, dafür für das gesamte letzte Jahr nochmal vielen, vielen Dank. Das funktioniert ganz hervorragend über Flatter, über PayPal und alles Mögliche. Auch über die Amazon-Einkäufe, nicht nur für meine Wunschliste, sondern dass ihr euch Sachen kauft bei Amazon. Das funktioniert ganz hervorragend, dass ich da was abbekomme. Ich habe da jetzt einen weiteren Kanal aufgemacht. Nicht, damit ich noch mehr Geld bekomme, sondern weil ich gelernt habe, dass es vielen von euch nicht wohl dabei ist, mir über Flatter Geld zu schicken, weil Flatter so kompliziert ist. Und PayPal mag vielleicht auch nicht jeder. Es gibt einen relativ neuen Service, der nennt sich Patreon oder Patreon. Unter patreon.com/TobiBayer, Tobi mit Y, Bayer mit AI, da kann man mir jetzt monatlich Geld zukommen lassen. Also wenn ihr vorhabt, mir regelmäßig eine Spende zukommen zu lassen, dann könnt ihr das über Patreon machen. Ich wollte das nur mal erwähnen. Müsst ihr natürlich nicht tun, der Einschlafen-Podcast ist ja kostenlos und ich bekomme eigentlich auch schon genug Spenden. Ich wollte euch nur sagen, dass ich da einen weiteren Weg eröffnet habe und vielleicht lasst ihr mich mal wissen, ob das was für euch ist, ob das irgendwie sinnvoll ist oder ob das überflüssig ist, ob die bestehenden Wege reichen. Ja. Gut. Das nur dazu. Weiter zum Thema 31C3. Der Live-Podcast war der Anlass, aber nicht der einzige Grund, dorthin zu fahren. Auch wenn die gesamte Anwesenheit der Podcaster-Szene dort doch ganz nett war. Also ich habe dort viele Leute wieder getroffen, die ich auch in Berlin auf dem Podlove-Workshop kennengelernt hatte, unter anderem die Shownoter. Und das war sehr nett. So wieder so ein bisschen Klassentreffen-Feeling, aber es waren auch noch weitere Leute da, die man halt irgendwie in Berlin noch nicht kennengelernt hatte. Und ja, das hat mich sehr gefreut. Aber es war eben noch viel mehr als das. Es war eben nicht nur ein Podcaster-Treffen, sondern eben ein großer Kongress. Und das hat mich tatsächlich sowohl vom Ausmaß her als auch vom Klima total überrascht. Es war im gesamten CCH, also nicht nur in den Sälen, sondern auch auf den Gängen, auf den Fluren und überall in den Treppenhäusern waren Tische aufgebaut, hatten die Leute Stände aufgebaut, Installationen hingestellt, Workshops aufgebaut, wo man die verschiedensten Dinge tun konnte. Und das war also nicht nur Dinge tun, sondern halt auch vor allem anschauen und lernen. Und das war insgesamt so eine Mischung aus Messe, wobei eine Messe ist ja immer, um Sachen zu verkaufen. Aber es gab halt einfach so viel zu sehen wie auf einer Messe. Eigentlich war es spannender als jede CeBIT, auf der ich jemals war. Ich weiß nicht, ob der Vergleich wirklich trägt, weil auf der CeBIT, da sind halt Firmen, die Dinge verkaufen wollen und deswegen irgendwie so tun, als wäre es das Tollste, was jemals erfunden worden ist. Auf dem Kongress waren halt Leute, die einfach sich Sachen ausgedacht haben und das zeigen wollten und das aber gar nicht verkauft haben, sondern einfach meinten so, hier, ich habe hier was, vielleicht willst du was, dir was abgucken oder keine Ahnung was. Und das machte das Ganze sehr, sehr angenehm. Das war so eine interessante Anspannung, weil halt so viel zu entdecken war. Ich hatte das Gefühl, ich verpasse gerade ganz viel, obwohl ich die Jahre vorher natürlich noch viel mehr verpasst hatte, weil ich einfach gar nicht da war. Aber ich bin dort durch die Gänge gegangen und dachte, eigentlich möchte ich das alles machen. Das ist ja ganz viel zu lernen und zu auszuprobieren und zu machen. Und viele Sachen habe ich einfach links liegen lassen, weil es noch viele andere Sachen gab. Und ich war mit meiner großen Tochter da, mit Mareile. Und das hat das natürlich noch mal ein bisschen in andere Kanäle geleitet. Viele Dinge wollte sie halt nicht so gerne machen. Zum Beispiel die Vorträge, die ich mir gerne anhören wollte, für die hat sie sich halt gar nicht begeistert. Wir haben dann zwei Vorträge ausprobiert, ob das was für sie ist, aber es war halt nichts und sind wir da auch wieder rausgegangen. Andere Sachen haben wir nicht gemacht, weil dafür einfach die Zeit dann nicht gereicht hätte. Wir waren ja auch nur einen Tag dort, von mittags um 12 bis abends um, wann sind wir denn gegangen? 10:30 oder so. Den Zug um 23.38 Uhr haben wir genommen. Nee, um 11 sind wir gegangen. Ja. Zum Beispiel Ringe schmieden. Es gab einen Workshop, wo halt Leute lernen konnten, wie man einen Ring schmiedet. Man hat diesen Workshop immer ganz gut erkannt. Man konnte sich sogar daran orientieren, weil da halt die ganze Zeit so ein Gedengel zu hören war, wie Leute mit Hämmern auf Ringen rumschlagen. Das war so ganz lustig. Also jedes Mal, wenn ich da vorbeigekommen bin, fand ich das total schön und dachte irgendwie an den Herrn der Ringe oder an, weiß ich nicht. Also das war toll, da immer vorbeizukommen. Ich hätte es am liebsten auch gemacht, aber bin da halt nicht zugekommen und immer andere Sachen vorhatten. Was wir stattdessen gemacht haben, war Schlösser öffnen, Lockpicking. Ohne Schlüssel, also ohne den zugehörigen Schlüssel, mit so einem Dietrich-Set. Ich weiß nicht, ob man wirklich Dietrich sagt, also eigentlich so ein Lockpicking-Set. Halt so ein Spanner, mit dem man das Schloss auf Spannung setzt, und einem Werkzeug, um die Stifte im Schloss runterzudrücken. Und ja, dann konnte man da halt erstens lernen, wie das geht, zweitens ausprobieren an verschiedenen Schlössern mit unterschiedlicher Schwierigkeitsstufe, wie quasi die unterschiedlichen Schlösser funktionieren, und man konnte sich dann eben auch das entsprechende Werkzeug dort kaufen. Das wollte ich zuerst gar nicht, weil ich dachte, wir können das auch gar nicht. Und dann habe ich meiner Tochter gesagt, okay, wenn du es schaffst, dieses Schloss zu öffnen oder ein Schloss zu öffnen, dann kaufe ich dir so ein Set. Und dann hat sie sich einfach das einfachste Schloss genommen oder eins der einfacheren Schlösser und hatte das halt innerhalb von 10 Sekunden auf. Das war so ein bisschen, Eigentor vom Papa. Aber dann hat sie natürlich auch ihr Set bekommen und ich habe es dann auch geschafft und ich habe mir dann auch noch ein Set gekauft und jetzt brauchen wir eigentlich nur noch Übungsschlösser, um das hier zu Hause zu üben, weil natürlich möchte man das nicht an seinen Schlössern machen, die man sowieso hat, also am Wohnungsschloss oder so. Das kann dadurch ja auch kaputt gehen oder das Werkzeug bricht ab, und das möchte man, glaube ich, eher nur im Notfall einsetzen. Mein Schwiegervater war so ein bisschen irritiert, dass wir sowas lernen oder dass man das dort lernen konnte, weil das machen ja nur Einbrecher. So ungefähr. Das ist ja unanständig, Schlösser zu öffnen. Und ja, natürlich kann man mit so einer Fähigkeit auch unanständige Dinge tun, zum Beispiel irgendwo einbrechen oder sich Zugang zu Sachen verschaffen, zu denen man eigentlich keinen Zugang haben sollte. Aber das ist halt genau wie die Sicherheitslücken in Software aufzudecken, was ja der Chaos Computer Club auch gern und regelmäßig tut. Das tut man nicht, um irgendwo einzubrechen, sondern um zu zeigen, dass dort Lücken sind und um zu verdeutlichen, wie einfach die umgangen werden können. Das heißt, die Fähigkeit oder das, was ich durch das Lockpicking gewonnen habe, ist nicht, dass ich mir jetzt Zugang zu Sachen verschaffen kann, den ich sonst nicht hätte, sondern dass ich viel besser einschätzen kann, wie einfach das ist, dass ich andere Zugang zu den Sachen verschaffen, die ich eigentlich schützen wollte. Zum Beispiel ist bei uns am Schuppen halt ein ganz normales Vorhängeschloss dran, und ich weiß jetzt halt viel besser, wie einfach das ist, da reinzukommen in den Schuppen. Nicht, dass da Sachen drin wären, die ich jetzt noch doller schützen wollen würde. Also gut, die Fahrräder, aber die sind dann ja noch da drin nochmal gesichert und auch nicht so wertvoll, dass es jetzt irgendwie sich für jemanden lohnen würde, da einzubrechen. Das ist ja für jeden Fahrraddieb viel lohnenswerter, bei einem Bahnhof Fahrräder zu klauen, wenn man denn dazu geneigt ist. Weiß ich nicht, ob da jemand jetzt kommt, um mein Schloss zu sichern. Das ist ja, wenn man sich unberechtigt Zugang zu solchen Dingen verschaffen möchte, tut man das entweder aus Gelegenheit. Ich habe letztens gelesen, die meisten Fahrraddiebstähle sind Gelegenheitsdiebstähle, weil das Fahrrad eben einfach gar nicht abgeschlossen oder gesichert ist. Und dann wird halt spontan geklaut. Das sind irgendwie die Hälfte aller Fahrraddiebstähle, glaube ich, oder zumindest ein Drittel. Ich weiß es gar nicht so genau. Aber irgendwas war eine erstaunlich hohe Zahl. Und der andere Anteil ist halt ein gezielter Fahrraddiebstahl. Und die nutzen natürlich einfach immer den einfachsten Weg. Warum sollten sie denn ein Schloss knacken, wenn es genauso gut zum Beispiel das Fahrrad zwar abgeschlossen ist, aber nicht angeschlossen oder nicht korrekt angeschlossen. Man sieht ja immer mal wieder so alberne Fotos von Fahrrädern, die zwar mit einem Schloss gesichert sind um einen Pfahl, aber der Pfahl ist oben offen. Also so ein Pfahl, der halt nur verhindert, dass ein Auto irgendwo reinfährt. Wenn man da sein Fahrrad anschließt, dann ist es halt nicht angeschlossen, sondern nur abgeschlossen und kann halt einfach mitgenommen werden. Das Schloss wird dann in Ruhe dort geknackt, wo man unbeobachtet ist. Genauso gut könnte man sagen, okay, der Schuppen ist zwar mit einem Vorhängeschloss gesichert, aber noch einfacher ist es, die Tür einzutreten, weil so ein Schuppen, wie wir ihn im Garten haben, ist halt nur aus Holz. Und da einmal gegen die Tür zu treten, macht zwar einmal Krach, aber wäre wahrscheinlich unauffälliger, als sich dorthin zu setzen, das Schloss mit einem Dietrich-Set zu öffnen. Nehme ich mal an. Deswegen habe ich jetzt nicht vor, mir ein teureres Schloss zu kaufen. Aber der Schließzylinder in unserer Haustür, da bin ich mir nicht so sicher, ob der gut genug ist. Vielleicht werde ich da mal ein Update kaufen. Ja, und das ist einfach eine gute Erfahrung gewesen. Andererseits ist es auch einfach ein lustiger Sport. So die Herausforderung, kann ich dieses Schloss öffnen, ohne den dazugehörigen Schlüssel zu haben. Es war eine nette Sache so. Also kann ich mir gut vorstellen, dass das Leute, und es gibt Vereine, die sich damit beschäftigen oder so Vereinigungen, ich weiß nicht, ob es Vereine sind, ich glaube, ja, die das halt regelmäßig machen. Die treffen sich einmal die Woche irgendwo im Vereinsheim oder in der Kneipe oder so und öffnen Schlösser. Einfach nur aus dem sportlichen Anreiz her. Also die lernen dabei nichts mehr weiter über die Unsicherheit von Schlössern. Na gut, vielleicht lernen sie immer noch was dazu, aber im Wesentlichen geht es um diese sportliche Herausforderung. Kann ich dieses Schloss öffnen oder kann ich es schneller öffnen als andere? Das kann ich mir auch gut vorstellen, dass es reichlich Reiz hat. So, mich hat das jetzt noch nicht so doll angefixt, dass ich da jetzt irgendwie bei Meisterschaften mitmachen würde oder regelmäßig zu solchen Treffen gehe, aber es hat durchaus Spaß gebracht, herauszufinden, ob man das kann oder nicht. Lockpicking. Genau. Dann gab es noch eine große Ausstellung, wo man sich verschiedene Sachen angucken konnte und ausprobieren konnte. Ich habe zum Beispiel Löten gelernt. Nochmal, ich meine, ich hatte zwar schon einen alten Lötkolben zu Hause und habe früher schon die Kabel gelötet von meinen Gitarren, also oder Bässen, also die Audiokabel. Da lötet man halt zwei Kontakte an einem großen Stecker, und wie gut jetzt die Lötstelle ist, ist dann, naja, gut, es sollte schon halten, aber sie kann auch gern zu groß sein. Also man muss beim Löten von Audiokabeln jetzt nicht so super genau arbeiten. Bei Elektronik ist das schon anders, da hat man halt nicht so viel Platz auf den Platinen, dass man da irgendwie großartig rumsauen könnte mit dem Lötzinn. Man braucht halt vor allem eine deutlich feinere Spitze vom Lötkolben. Und sowas hatte ich halt zu Hause gar nicht. Und auf dem Kongress konnte ich das halt nochmal ausprobieren, wie man denn so Dioden auf ein Steckbrett lötet oder so. Und das hat mich tatsächlich insofern angefixt, dass ich mir jetzt einen Lötkolben mit einer kleineren Spitze gekauft habe für zu Hause und endlich mal den Koppler, also so eine Kopplung an ein Steckbrett für meinen Raspberry Pi gelötet habe. Ich habe euch ja schon mal erzählt, dass ich einen Raspberry Pi habe und dass ich dafür immer mal was basteln wollte. Und ich habe ja auch mal von Hörern was für den Raspberry Pi geschenkt bekommen. Ein Wi-Fi-Adapter und ein irgendwie so Bastelzubehör. Ein Rangefinder, ein Ultraschall-Entfernungsmessgerät. Und ich habe das aber halt immer nur liegen gehabt. Also auch den Raspberry Pi als Mediencenter am Fernseher habe ich zwar mal ausprobiert und fand ich auch toll, hat auch funktioniert, aber habe ich nicht benutzt. Also bin halt nur so weit gekommen, dass es ging und dass ich über die Mediathek benutzen konnte, aber ja, es ist halt zu wenig in der Mediathek drin, was mich interessiert, so dass ich es benutzen würde. Also ich greife halt nicht drauf zu. Wahrscheinlich ist da ganz viel drin, aber ich weiß halt nicht was, und ich gucke halt einfach auch gar nicht so viel Fernsehen. Deswegen lag das halt bisher ungenutzt in der Ecke rum, das, sowohl das Gerät als auch das Zubehör. Und jetzt durch den 31C3 habe ich halt genügend Impuls gehabt, das jetzt endlich mal auszuprobieren. Aber dazu wollte ich euch eigentlich in einer anderen Folge nochmal mehr erzählen zu meinen Raspberry Pi Bastelagen, sobald ich da mal ein bisschen weitergekommen bin. Tja, dann waren wir noch zweimal sogar beim Stand vom FabLab der Uni Erlangen. Die hatten einen 40 Watt Laser mitgebracht, und einer der Shownoter, der Valentin, der gehört da zum Institut, der studiert dort, und der hat uns dann seinen Laser gezeigt. Und ja, Mareile war halt ganz begeistert, dass dort mit diesem Laser in Handys und Handyhüllen so reingebrannt worden ist. Und dann sind wir auf die gekommen, okay, dann lass uns mal das Klugschieders-Logo nehmen, ja, der Klugschieders-Podcast mit meiner Tochter oder von meiner Tochter eigentlich, wo ich ja nur Gast bin, hat ja auch ein schönes Logo mal geschenkt bekommen von einem Hörer mit zwei Eulen. Und ja, dann haben wir kurzerhand diese Eulen vektorisiert und in die iPod-Hülle meiner Tochter eingebrannt. Und dann wollte sie die gleichen Eulen auch nochmal in ihre Handy-Rückseite eingebrannt haben mit diesem Laser. Das ist halt echt eine lustige Technologie. Und auch ein witziger Anwendungsfall. Lustig, wie die Leute dort ihre iPhones reingelegt haben in so einen Laser, der halt kurz zuvor noch so PVC-Platten durchgebrannt hat. Also ich glaube, wenn man da sein iPhone reinlegt und den Laser auf eine zu hohe Stufe stellt, dann kann man die wahrscheinlich auch beschädigen. So ein bisschen wie heißt das? Mutprobe? Aber vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Zumindest muss man mutig genug sein, dass man dann sich sagt, okay, das wird hinterher auch gut aussehen. Tja, sah es dann auch meistens. Ja, eigentlich immer. Also als ich da war, war es halt immer gut. Der eine war so ein bisschen unglücklich, weil er sich was auf sein Handy gebrannt hat. Das war nicht so ganz hundertprozentig zentriert. Dafür braucht man aber auch sehr viel Zeit und Ruhe, um das dann wirklich genau zu positionieren. Und die gab es dann halt nicht auf dem Workshop, dass man halt nur so ungefähr gemacht hat und auch der Betroffene, der dann sein Handy da reingelegt hat, muss halt sagen, ja, so reicht es mir, und dann muss er halt hinterher mit dem Ergebnis zufrieden sein. Rückgängig machen kann man es halt nicht. Ne? Gerade bei so einem iPhone nicht. Naja, zumindest habe ich da auch mal ein Foto von getwittert. Wenn man meinen Twitter-Feed durchsucht, findet man da das Klugschieters-Logo auf dem Handy meiner Tochter. Ja, 31C3. Was gab es denn? Es war wirklich sehr, sehr groß. Es gab zum Beispiel draußen so ein Ding, das nannte sich Schneeball, glaube ich. Eine große Plastikhülle, kugelförmig, wo innen drin, ja genau, so schneekugelartig. Ne? Also man kennt ja diese Schneekugeln, wo Wasser drin ist oder eine Flüssigkeit, und wenn man sie umdreht, gibt es so Partikel, die halt in dieser Flüssigkeit herumschweben. Und sowas haben die halt auch gebaut, nur ohne Flüssigkeit, sondern mit Luft. Und unten in der Mitte war dann halt ein großes Gebläse, das dann halt beständig Papierfitzelchen und kleine Glanzpapierherzchen und so in die Luft geblasen hat. Aber wenn man da drin stand, dann hatte man halt so ein bisschen das Gefühl, in einer großen Schneekugel zu stehen, in der es halt beständig Papierschnipsel geschneit hat. Das war sehr, sehr schön. Außerdem waren natürlich nicht nur Papierschnipsel drin, sondern es gab auch Musik darin. Ein DJ-Pult und jemand, der Platten aufgelegt hat. Ich glaube, abends war dann da richtig so Disco-Feeling und Stimmung drin. Abends waren wir aber dann leider gar nicht mehr da drin. Was haben wir noch Schönes gesehen? Eine Sandkiste. Es gab eine Kinderecke, so mit Bällebad und Spielen und einer größeren Menge an Retro-Spielkonsolen, so Nintendo, NES und so. Und da gab es auch eine Sandkiste, so auf Hüfthöhe, Kinderhüfthöhe. Wo man so mit den Fingern drin spielen konnte. Aber natürlich war das nicht nur eine Sandkiste, sondern mit Hackerspielerei versehene Sandkiste. Und zwar war darüber ein Beamer angebracht, der was auf den Sand drauf projiziert hat. Und das sah halt einfach ganz, ganz hübsch aus. Und später am Abend waren wir nochmal da, damit wir es auch im Dunkeln nochmal sehen konnten, also zumindest ohne Tageslicht sehen konnten. Und da war nicht nur halt der Projektor von oben zu sehen, sondern es war auch zu sehen, dass dort auch eine Art Rangefinder-Kamera, so eine Spezialkamera installiert war, mit der halt die Entfernung gemessen werden konnte. Das heißt, die hat dann erkannt, wo Berge und wo Täler waren, also Sandberge und Sandtäler. Und dann hat sie da halt so Höhenlinien drauf projiziert und die Sandhügel dann halt bei steigender Höhe dunkler gefärbt und das dann auch Wasser in die Täler rein gerendert, und das Wasser konnte dann eben auch fließen. Das heißt, wenn man da mit dem Sand gespielt hat und quasi neue Gräben gegraben hat, dann ist das Wasser da so reingeschwappt, also zumindest die Projektionen des Wassers. Und das war eine total schöne Installation, weil einerseits war es halt für die Kinder eine Sandkiste zum Spielen, aber die Erwachsenen haben halt auch ganz viel Spaß gehabt am Spielen, weil da eben nicht einfach nur eine Sandkiste war, wo man dann halt Sand hin und her schieben konnte, sondern da sind noch diese Höhen-Messeinheit-Spielerei dazu kam. Und das hat halt tatsächlich viel Spaß gemacht, da auszuprobieren, können wir das gesamte Wasser in der Mitte sammeln und wie schwierig ist das jetzt da so Gräben zu graben, und dann hat jemand auf einmal einen großen so einen Medizinball, nee, so einen Sitzball da reingestellt, dann perlte dann das ganze Wasser, was gerade in der Mitte war, dann auf einmal an der Seite dieses Balls runter. Das war lustig, also sehr schön anzuschauen. Tja. Wenn ihr die Möglichkeit habt, dieses Jahr zwischen Weihnachten und Neujahr zu diesem Kongress zu gehen, dann macht das ruhig mal. Das ist gar nicht mal eine Veranstaltung nur für Computerfreaks und Nerds und Hacker, sondern ich glaube, dass es dort auch sehr viel zu sehen gibt für Leute, die sich sonst in diesem Bereich nicht so auskennen oder da dieser Szene nicht so zugehörig fühlen. Ich hatte früher immer mal den Eindruck, dass es halt eine Veranstaltung ist für Leute, die zum Chaos Computer Club gehören oder sich dem irgendwie zugehörig fühlen oder irgendwie Hacker sind oder so. Das stimmt aber gar nicht. Ich glaube, dass es für viel, viel mehr Leute interessant ist, dorthin zu gehen. Und es ist auch eine sehr große Veranstaltung. Also es gab auch, also es gibt halt Dauerkarten für, es ist eine viertägige Veranstaltung. Und für alle 4 Tage kostet so eine Dauerkarte halt 100 Euro. Was ich eigentlich für eine Dauerkarte gar nicht teuer finde. Wenn man aber vorhat, nur einen Tag dort zu sein, so wie ich das hatte, ist das halt teuer. Es hieß halt, wahrscheinlich gibt es dann Tageskarten und kauft jemand dann dort vor Ort. Auf einmal hieß es dann am ersten Tag, nee, es gibt gar keine Tageskarten. Dann dachte ich schon, schade, kann ich gar nicht hingehen. Aber stellt sich raus, natürlich gab es doch Tageskarten und für die Folgetage, nur am ersten Tag gab es keine. Und irgendwie war es so ein bisschen schwierig zu verstehen, was die mit dieser Kartenpolitik so, wie das so lief. Letztendlich hat mir dann die gute Claudia ein Speaker-Bändchen besorgt, sodass ich halt sowieso reingekommen bin. Und für unter 12-Jährige war der Eintritt eh kostenlos. Das heißt, Mareile durfte auch kostenlos rein. So dass wir dann dort hin konnten. Mein eigentlicher Grund, dorthin zu gehen, war ja eben dann auch da die Live-Sendung auf der Showbühne vom Realitätsabgleich aufzunehmen. Und ja, mein Gott, das war auch wirklich toll. Das hat mir wirklich riesen Spaß gemacht und anscheinend hat es den Hörern auch viel Spaß gehabt. Zumindest klang das so, was man uns am Beifall mal gemessen hat. Ja, geht da ruhig mal hin. Ihr müsst da keine Angst haben. Mareile war am Anfang so ein bisschen ängstlich und dachte, als wir ankamen, sind wir halt gleich in so einer Halle, wo lauter Leute ihre Sachen ausgestellt haben. Und es war halt noch so mittags. Es war 12 Uhr mittags und die waren alle noch müde, weil man halt die ganze Nacht gefeiert hat und dann wenig Schlaf hatte. Und ja, viele waren tatsächlich noch am Schlafen in den Hallen. Und Mareile hatte zuerst den Eindruck, dass sie dort gar nicht sein darf, weil es irgendwie, weil wir in einen Bereich gekommen sind, wo wir gar nicht hin dürfen. Das war halt ein falscher Eindruck. Wir waren dort sogar sehr willkommen und es gab halt auch Leute, die uns dort was zeigen wollten, die sich gefreut haben, dass wir gekommen sind. Es mag manchmal komisch wirken, was dort so passiert und wie das da alles ist. Vielleicht geht man als unvoreingenommener Besucher lieber erst am Nachmittag hin, wenn alle wach sind. Aber ja, einfach mal ausprobieren. Kann man ruhig mal machen. Ja. Was ich heute noch erzählen wollte, ist, am Heiligabend habe ich ein Lammcurry gemacht mit dem Einschlafenschaf. Ich hatte Monja gebeten, dazu kein Episodenbild zu machen. Sie hat stattdessen ein 31C3 Episodenbild gemacht, das auch sehr schön geworden ist. Danke, Monja. Ein Schaf, das sich selber zerschnetzelt und zum Lammcurry macht. Wäre wahrscheinlich einfach nicht so schön gewesen. Aber ich habe Lammcurry gekocht und ich bin nach dem Rezept gefragt worden. Ja, und das war ein Rezept, das hatte ich erst einmal gemacht und beim ersten Mal ist es mir nicht so gut geglückt. Da war es so ein bisschen fad, ein bisschen langweilig. Und jetzt beim letzten Weihnachten ist es mir aber sehr gut geglückt und deswegen möchte ich euch sehr gern davon erzählen. Das ist bei uns eine Tradition seit, weiß ich gar nicht, vielen Jahren, 10 Jahren oder so, koche ich am Heiligabend ein indisches Curry-Gericht. Die Kinder sind nicht so begeistert, aber also manchmal nicht so begeistert. Manchmal mögen sie es auch sehr gern. Zum Glück ist für die Kinder das Essen am Heiligabend ja eh zweitrangig. Es ist viel wichtiger, den Tannenbaum Kerzen anzuzünden und Geschenke auszupacken und in die Kirche zu gehen, ist auch wichtig, weil zumindest die Große da die letzten Jahre schon immer mitgesungen hat und dieses Jahr, beziehungsweise letztes Jahr, also vergangenes Weihnachten vor 3 Wochen eben, ist das schon 3 Wochen her? Nee, ist eigentlich erst, was haben wir denn heute? Heute ist der 6. Januar, vor 2 Wochen, heute vor 2 Wochen war Heiligabend, morgen vor 2 Wochen war Heiligabend. Da war sie, die Maria im Krippenspiel. Meine Tochter. Ich war sehr stolz und sie auch und sie hat das auch ganz toll gemacht. Und ja, das ist natürlich auch sehr viel aufregender als das Essen, das der Papa kocht. Aber meiner Frau und mir, uns gefällt das halt, dass wir dann zu Heiligabend auch ein besonderes Essen haben. So häufig komme ich nicht dazu, einen Curry zu machen, das ist halt auch recht zeitaufwendig ist. Ja, umso schöner, wenn es dann gelingt. Ich habe ein Rezept aus dem Buch 50 Great Curries of India gemacht. Das habe ich euch schon oft empfohlen. Ich empfehle es euch gerne noch einmal. Es ist von Kamelia Punjabi. Und es gibt es auch auf Deutsch. Ich weiß den deutschen Titel mal nicht auswendig. Aber wenn ihr nach 50 Great Curries of India auf Amazon sucht oder einfach mal in die Shownotes guckt, dann findet ihr ja auch die deutsche Ausgabe. Ich weiß nicht, wie gut die Übersetzungen sind. Ich mag es halt auch einfach, das auf Englisch zu lesen. Wenn man kein Englisch kann, ist das natürlich hinderlich, aber die gute Frau Punjabi hat halt am Anfang sehr viel über die Philosophie der indischen Küche geschrieben und so die einzelnen Zutaten beschrieben, die in Curries überhaupt vorkommen und wie die Gewürze benutzt werden und so, was sie bewirken. Und dann auch zu jedem Gericht nochmal einen kurzen einleitenden Text geschrieben. Das heißt, es lohnt sich wirklich, dieses Buch zu kaufen, wenn man sich für indische Küche interessiert. Nicht nur, weil da tolle Rezepte drin stehen, sondern auch noch ein bisschen was über diese Rezepte hinaus lernt. Und tolle Bilder sind auch noch drin. Ich habe so eine große Ausgabe in DIN A4. Ich habe gesehen, es gibt es jetzt auch noch in kleiner. Also ungefähr DIN A4 habe ich. Und ich habe das jetzt hier gerade vor mir und wenn ich das so sehe, dieses Gericht, kriege ich gerade nochmal Hunger. Lamm mit Spinat habe ich gemacht. Lamb with Spinach. Und ich erzähle euch jetzt hier mal so ein bisschen, wie das Gericht geht, aber nicht die einzelnen Mengenangaben, weil ich nicht weiß, ob ich das darf. In der Übersetzung darf ich das wahrscheinlich, also weil ich das ja selber übersetze, darf ich das wahrscheinlich sogar. Ich bin mir aber nicht so ganz sicher. Insofern lasse ich das einfach. Kauft euch das Buch, wenn ihr das Rezept haben wollt. Ich kann das wirklich nur empfehlen. Man braucht natürlich Lammfleisch. Ich habe Lammkeule genommen. Es war ganz lustig. Habe dann bei der Fleischereiabteilung von unserem Edeka in Spritze bei Schreiber gefragt, ja, ich brauche Lammkeule. Ja, wie viele denn? Ja, keine Ahnung, wie groß ist denn so eine Lammkeule? Ich kaufe nicht so häufig Lammkeule, deswegen weiß ich es nicht. Ja, 1 bis 1,5 Kilo. Und das war zufällig genau die Menge, die ich brauchte. Also habe ich gesagt, ich nehme eine Keule bitte. Und dann habe ich die abgeholt und bezahlt und dann mich schon gewundert, und ganz schön viel Geld. Und dann habe zu Hause auf die Menge geguckt und es waren 3 Kilo. Das war natürlich doppelt so viel Lamm, wie ich brauchte, aber machte nichts. Ich hatte von den restlichen Zutaten auch genügend vorhanden, sodass ich einfach die doppelte Menge gekocht habe und dann den Rest halt haben wir dann später gegessen. Man kann Curry ja meistens gut aufbewahren, einfach im Kühlschrank oder sogar einfrieren und dann wieder aufwärmen. Dann schmeckt es meistens sogar noch einen Ticken besser, weil es immer besser durchgezogen ist. Ja, es geht damit los, dass man das Lamm ich habe es erstmal gelöst vom Knochen und die Sehnen rausgeschnitten und auch in kleine Teile geschnitten und dann wird es eingelegt. Also erstmal kurz in warmem Wasser, 15 Minuten. Um die Farbe aufzuhellen. Ich glaube, das ist aber gar nicht so wichtig. Ich mache das trotzdem, weil es halt im Rezept steht. Und dann wird es eingelegt in eine Mischung aus Ingwer, Knoblauch und grünen Chilis. Ich habe statt der grünen Chilis einfach rote Chili genommen. Das hat, glaube ich, dem Ganzen keinen Abbruch getan. Also ich hatte so kleine, frische, rote Chilis. Eigentlich macht man das mit kleinen, grünen, frischen Chilis. Ja, ist, glaube ich, wurscht. Die werden halt einfach im Mixer klein gemahlen. Also Ingwer, Knoblauch und Chili und dann mit Joghurt vermengt. Und da kommt dann noch ein bisschen Kuminpowder dazu. Kumin ist Kreuzkümmel als Pulver. Das hatte ich nicht als Pulver, sondern musste ich halt dann im Mörser mir auch selber herstellen. Gibt dann eine schöne, so einen schönen würzigen Joghurt und da drin wird das Fleisch eingelegt. Hier steht für mindestens eine Stunde, lieber länger. Und ich glaube, ich habe beim letzten Mal den Fehler gemacht, dass ich das unterschritten habe. Ich habe das Fleisch zu kurz nur eingelegt. Dieses Mal habe ich es eingelegt, bevor wir in die Kirche gefahren sind und habe erst danach dann das Curry zubereitet. Das heißt, das Fleisch war ungefähr 4 Stunden lang in dieser Marinade. Und ich glaube, das ist eine gute Idee. Lass das lieber länger da drin als zu kurz. Dann muss man den Spinat blanchieren. Musste ich natürlich nicht, weil ich einfach tiefgefrorenen Spinat benutzt habe. Der ist ja schon blanchiert und eigentlich fertig. Wichtig ist nur, dass man keinen Rahmspinat nimmt oder so, sondern ich benutzte halt diesen Tiefkühlspinat in Spülmaschinentabform. Das ist ganz praktisch. Ja. Dann nimmt man einen großen Topf, tut dort ein wenig Öl rein. Hier steht eine Vierteltasse Öl. Ich tue einfach immer so viel Öl rein, dass der Boden gut bedeckt ist. Denn in diesem Öl muss man dann ein Bay Leaf oder Cinnamon Leaf, das ist ein Cinnamon Leaf ist ein Zimtblatt. Bay Leaf ist ein, wie heißen die Dinger auf Deutsch? Die tut man auch manchmal so in Soßen rein und nimmt sie dahinter wieder raus. Ich habe den deutschen Namen dafür vergessen. Das sind so große, relativ harte Blätter. Wie heißen die denn auf Deutsch? Habe ich vergessen. Egal. Schwarzen Kardamom tut man da rein. Die sind ganz anders als die kleinen grünen Kardamom-Kapseln, die man so kennt. Nämlich groß und schwarz und sie stinken ganz fürchterlich. Davon darf man sich aber nicht abschrecken lassen. Und Nelken. Und dann frittiert man quasi diese ersten Gewürze für kurze Zeit. Sobald das Bay Leaf anfängt, wie heißt denn dieses Blatt auf Deutsch? Ich habe es echt vergessen. Vielleicht kann mir das mal jemand im Chat gerade schreiben. Oh, mein Chat-Client ist gerade ausgegangen, sehe ich gerade. Bin aber gleich wieder da. Also das muss halt so ein bisschen anfangen, Blasen zu schlagen. Dann frittiert man das kurz und dann kommen da Zwiebeln dazu. Sehr viele gehackte Zwiebeln. In diesem Rezept für 4 steht 225 Gramm Zwiebeln. Ich habe ja die doppelte Menge gemacht. Also schon ordentlich viele Zwiebeln. Und diese Zwiebeln, die brät man dann oder in diesem Fett mit den Gewürzen für 15 Minuten, eine Viertelstunde, über niedriger Hitze. Und das ist wichtig. Also häufig brät man Zwiebeln ja scharf an mit hoher Hitze und die sind dann sehr schnell, werden sie dann dunkel. Damit die Zwiebeln aber möglichst viel Saft abgeben, muss man sie für diese Art von Gerichten halt auf über niedriger, höchstens mittlerer Hitze frittieren. Und dann dauert es tatsächlich so eine Viertelstunde, bis die so glasig werden. Ja. Dann kommt da Korianderpulver dazu. Das wird dann kurz sehr trocken, da muss man gut umrühren. Dann kommt nochmal Kuminpowder dazu. Ist das so? Ja, nochmal Kreuzkümmel. Und dann ein bisschen Wasser. So, und dann kocht man so ein bisschen. Lässt man es ein bisschen aufkochen mit den Gewürzen. Dann kommt das Fleisch mit der Marinade dazu. Ich habe gerade einen ganz schlechten Erzählstil, merke ich gerade. Wenn meine Tochter einen Aufsatz schreibt und dann kommt dazu, kriegt sie wahrscheinlich Abzüge in der B-Note. Aber hey, ihr hört den Einschlafen-Podcast, es soll ja langweilig sein. das Fleisch mit der Marinade gut umrühren, weil die Flüssigkeit dann relativ schnell weg ist. Über mittlerer Hitze für 10 Minuten, bis der Joghurt absorbiert ist. Das kann man dann, dann steht das Sauté the meat for 3 minutes, also 3 Minuten richtig scharf anbraten. Dann kommen Tomaten dazu und Tomatenmark. Lässt man dann noch wieder aufkochen. Dann kommt nochmal Wasser dazu und am Ende erst, wenn das Fleisch schon fast fertig ist, der Spinat, noch ein bisschen Salz, ein bisschen umrühren, nochmal 5 Minuten kochen lassen. Und dann ist es fertig. Und ganz am Ende kann man noch ein bisschen diese Nuss. Nutmeg ist das, was man immer an Spinat dran tut. Diese Nuss, die man über einer... Wie heißt denn die? Fehlt mir schon wieder ein deutscher Begriff. Lieber Chat, was ist Nutmeg auf Deutsch? Rezepte lyrisch vortragen ist schwer. Bayleaf, Lorbeer, genau. Danke, Kimonis, für den Begriff Lorbeer und auch danke, Kimonis, für Muskatnuss natürlich. Ein bisschen Muskatnuss kann man noch drüber reiben. Ich garniere das Ganze nochmal gerne mit frischen Korianderblättern und serviere das dann mit Basmati-Reis oder Roti, indischem Brot. Unbedingt gehört für uns nochmal Joghurt dazu, den man einfach so auf den Tisch stellt. Also natürlich nicht Joghurt mit Erdbeerkonfitüre oder sonst was dazu, sondern einfach ganz normalen, frischen, ungesüßten Joghurt. Man kann in diesen Joghurt auch noch ein bisschen Korianderpulver, Gewürzpulver reinrühren. Aber im Wesentlichen ist der dazu da, der Joghurt, falls es zu scharf geworden ist, um dem Ganzen nochmal Schärfe zu nehmen. Denn die Schärfe kommt ja durch den chemischen Stoff Capsaicin und Capsaicin ist fettlöslich. Deswegen soll man auch um Himmels Willen kein Mineralwasser oder andere unfettigen Getränke womöglich mit Kohlensäure trinken, wenn man zu scharf isst, sondern lieber ein Glas Milch, Vollmilch mit hoher Fettstufe oder Joghurt eben in den Mund nehmen, dann geht das Schärfegefühl schneller weg. Und es schmeckt außerdem lecker, wenn man ein schönes indisches Curry isst, einfach ein bisschen Joghurt noch mit reinrühren. Das schmeckt immer ganz gut. Ein bisschen Mango-Chutney kann man noch dazu reichen und das ist lecker. Was ich außerdem immer machen muss, weil auch die Kinder drauf bestehen, ist Mango-Lassi. Dieses Joghurtgetränk, was es auch beim Inder immer gibt, das ist extrem lecker und auch total einfach selber herzustellen. Man kann es auch fertig kaufen, Mango-Lassi, aus der Dose oder aus dem Plastikbecher. Ist aber Quatsch. Besser ist, man geht in den Asia-Spezialladen. Ich kaufe immer einen bei Matabi in Hamburg in der langen Reihe. Oder auch beim Asia-Supermarkt in der langen Reihe weiter vorne. Man kauft sich Mango Pulp, das ist halt pürierte Mango. Darf ruhig ein bisschen gesüßt sein, aber besser ist sogar ungesüßt. Dann braucht man Joghurt, am besten mit einer hohen Fettstufe. Also nicht diesen 0,1% oder nur 1,5%, sondern lieber so 3,6 oder noch mehr Prozent Fett. Gibt man zu gleichen Teilen in einen großen Mixer, so einen Getränkemixer, einen Schuss Kevra-Wasser, das kriegt man auch im indischen Laden, zur Not Rosenwasser, geht auch. Viele Rezepte sind sogar mit Rosenwasser, aber nur weil Kevra-Wasser halt noch ein bisschen schwerer zu kriegen ist, glaube ich, als Rosenwasser. Ein bisschen Zucker und Eiswürfel. Und das wird dann einfach im Mixer umgerührt, sodass die Eiswürfel so ein bisschen zerstoßen sind und fertig ist der Mangolassi und das schmeckt ganz hervorragend. Einfach mal ausprobieren, das selber zu machen. Ja. Gut, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachkochen. Wenn ihr das Rezept haben wollt, kauft euch das Buch. Das ist ganz großartig. Und dieses Rezept ist eins, das ich auf jeden Fall nochmal kochen werde. Mein Lieblingsrezept allerdings ist... Moment. Ich muss mal eben gucken, wie es heißt. Wo habe ich es denn? Wo ist denn hier die Liste der Rezepte eigentlich? Es gibt so eins, wo man mit Black Spices frittieren muss. Prawns, ach, das ist auch sehr gut. Prawns and Sweet and Hot Curry. Das sind also Garnelen, die mit einer Soße aus Tamarind, das ist halt so ein sehr saures Zeugs, tatsächlich aus der Rinde von irgendeinem Baum, von einer Pflanze hergestellt. Dunkelbraune, sehr zähflüssige Geschichte, die auch ganz extrem widerlich stinkt. Aber richtig verarbeitet bringt sie halt so eine ganz interessante Säure. Und der Trick bei diesem Gericht mit den Garnelen ist, dass man diese Säure mit der Süße von Jaggery, das ist so Palmzucker, und der Schärfe von roten Chilis versucht auszubalancieren, sodass man eine Soße hat, die halt mit Schärfe, Süße und Säure so spielt. Und dann halt dort Garnelen reintut. Das ist auch sehr, sehr gut. Und kann auch sehr interessant sein, wenn man da ein bisschen mit dieser Balance spielt. Chicken and Cashew Nuts in Black Spices. Das ist mein Lieblingsgericht aus diesem Rezeptbuch. Das kann ich euch ja mal ein anderes Mal erzählen. Da gehören halt so Koriander, Kumin, Nelken, Zimtstange. Das ist zwar immer ein bisschen schwierig, wenn man so Zimtholz irgendwie am Stück, nicht als geriebenes Pulver, sondern als Stück da mit frittiert und dann hinterher nicht wieder raussammelt, dann beißt man irgendwann beim Essen so auf Holz. Das ist ein bisschen doof. Aber lohnt sich halt vom Geschmack her. Naja. Gut. Dann lese ich euch jetzt mal den Rilke der Woche vor. Ich habe jetzt Hunger auf Curry, das ist natürlich gemein. Na egal. Ich hoffe, ihr könnt trotzdem schlafen, auch wenn euch jetzt das Wasser im Mund zusammengelaufen ist. Das Gedicht heißt Der Schwan. Diese Mühsal, durch noch Ungetanes schwer und wie gebunden hinzugehen, gleicht dem ungeschaffenen Gang des Schwanes. Und das Sterben, dieses Nicht-mehr-Fassen jenes Grunds, auf dem wir täglich stehen, seinem Ängstlichen sich niederlassen, in die Wasser, die ihn sanft empfangen und die sich wie glücklich und vergangen unter ihm zurückziehen, Flut um Flut, während er unendlich still und sicher, immer mündiger und königlicher und gelassener zu ziehen geruht. Das nächste Rilke der Woche Gedicht ist Jugendbildnis meines Vaters. Ich sehe gerade, wir sind schon bei 92% dieses Buchs mit den 88 Gedichten. Anscheinend mache ich das schon recht lange mit dem Rilke der Woche. Ich habe das gar nicht so richtig verfolgt. Ich habe damit auch irgendwann erst angefangen. Das ist nicht ab Episode 1 verfügbar. Ach, Episode 1, genau. Fällt mir ein, wollte ich auch nochmal neues Intro für aufnehmen. Werde ich demnächst mal in Angriff nehmen, weil die wird immer noch runtergeladen, Episode 1. Und ich habe da mal ein neues Intro für gemacht und da sage ich so Sachen wie, erscheint zweimal die Woche. Stimmt ja gar nicht mehr. Na egal. Muss ich irgendwann mal aktualisieren. Gut. Herr Müller Muskatnuss steht im Chat von Tagamemnon. Aber warum? Ah, ein Klassiker. Da gibt es einen Link zu einem YouTube-Video. Guck mal, solche Sachen erfahrt ihr, wenn ihr mit im Chat seid. Also, kommt doch mal zum Live-Podcast dazu. Meistens dienstags abends. wann die genau stattfinden, erfahrt ihr am besten auf Twitter oder auf der Seite streams.xenim.de. Da kündige ich die an. Im Moment ist es halt der Dienstagabend, 21.45 Uhr. Ist auch noch relativ frisch so. Ich hatte es bisher immer 20.30 Uhr gemacht, aber da ist jetzt der Realitätsabgleich gelandet mit dem Holgi. Tja, wie auch immer, ich lese euch jetzt noch ein bisschen Kant vor. Den habe ich schon viel zu lange wieder vernachlässigt, den Herrn Kant. Und
die Elfen sind dann nächste Woche wieder dran. Also, wir sind in der transzendentalen Dialektik, Kritik der reinen Vernunft, Seite 420, der Antinomie der reinen Vernunft, zweiter Widerstreit der transzendentalen Ideen. Jetzt muss ich mich diesmal ein bisschen besser vorbereiten als das letzte Mal, weil das wieder so über zwei Seiten geschrieben ist. Und ich lese euch erst die Thesis vor und dann die Antithesis. Also, Augen zu und zugehört. Thesis. Eine jede zusammengesetzte Substanz in der Welt besteht aus einfachen Teilen und es existiert überall nichts als das Einfache oder das, was aus diesem zusammengesetzt ist. Beweis. Denn nehmet an, die zusammengesetzte Substanzen beständen nicht aus einfachen Teilen. So würde, wenn alle Zusammensetzung in den Gedanken aufgehoben würde, kein zusammengesetzter Teil und da es keine einfachen Teile gibt, auch kein einfacher mithin, gar nichts übrig bleiben, folglich keine Substanz sein gegeben worden. Entweder also lässt sich unmöglich alle Zusammensetzung in Gedanken aufheben oder es muss nach deren Aufhebung etwas ohne alle Zusammensetzung Bestehendes, das heißt das Einfache, übrig bleiben. Im ersteren Falle aber würde das Zusammengesetzte wiederum nicht aus Substanzen bestehen, weil bei diesen die Zusammensetzung nur eine zufällige Relation der Substanzen ist, ohne welche diese als für sich beharrliche Wesen bestehen müssen. Da nun dieser Fall der Voraussetzung widerspricht, so bleibt nur der zweite übrig, dass nämlich das substanzielle Zusammengesetzte in der Welt aus einfachen Teilen bestehe. Hieraus folgt unmittelbar, dass die Dinge der Welt insgesamt einfache Wesen seien, dass die Zusammensetzung nur ein äußerer Zustand derselben sei und dass, wenn wir die Elementarsubstanzen gleich niemals völlig aus diesem Zustande der Verbindung setzen und isolieren können, doch die Vernunft sie als die ersten Subjekte aller Kompositionen und mithin vor derselben als einfache Wesen denken müsse. Anmerkung zur zweiten, Soll ich jetzt erst die Anmerkung lesen oder die Antithesis? Jetzt bin ich sogar so ein bisschen verwirrt. Ich lese mal erst die Anmerkung zur Thesis. Wenn ich von einem Ganzen rede, welches notwendig aus einfachen Teilen besteht, so verstehe ich darunter nur ein substanzielles Ganzes als das eigentliche Kompositum. Das ist die zufällige Einheit des Mannigfaltigen, welches abgesondert, wenigstens in Gedanken gegeben, in eine wechselseitige Verbindung gesetzt wird und dadurch eines ausmacht. Den Raum sollte man eigentlich nicht Kompositum, sondern Totum nennen, weil die Teile desselben nur im Ganzen und nicht das Ganze durch die Teile möglich ist. Es würde allenfalls ein Kompositum Ideale, aber nicht Reale heißen können. Doch dieses ist nur Subtilität. Da der Raum kein zusammengesetztes aus Substanzen, nicht einmal aus realen Akzidenzen ist, so muss, wenn ich alle Zusammensetzung in ihm aufhebe, nichts, auch nicht einmal der Punkt übrig bleiben, denn dieser ist nur als die Grenze eines Raumes mithin eines Zusammengesetzten möglich. Raum und Zeit bestehen also nicht aus einfachen Teilen. Was nur zum Zustande einer Substanz gehöret, ob es gleich eine Größe hat, zum Beispiel die Veränderung, besteht auch nicht aus dem Einfachen, das heißt ein gewisser Grad der Veränderung entsteht nicht durch einen Anwachs vieler einfachen Veränderungen. Unser Schluss vom Zusammengesetzten auf das Einfache gilt nur von für sich selbst bestehenden Dingen. Akzidenzen aber des Zustandes bestehen nicht für sich selbst. Man kann also den Beweis für die Notwendigkeit des Einfachen als der Bestandteile alles Substanziellen zusammengesetzten und dadurch überhaupt seine Sache leichtlich verderben, wenn man ihn zu weit ausdehnt und ihn für alles Zusammengesetzte ohne Unterschied geltend machen will, wie es wirklich mehrmals schon geschehen ist. Da ist eine Fußnote, aber das, manchmal sind da in der zweiten Ausgabe einfach Wörter anders als in der ersten. Deswegen erwähne ich das einfach nicht. Ich erwähne es jetzt natürlich doch, weil ich nachgucken musste, was das für eine Fußnote ist. Ah, sorry. Ich rede übrigens hier nur von dem Einfachen, sofern es notwendig im Zusammengesetzten gegeben ist, indem dieses darin als in seine Bestandteile aufgelöst werden kann. Die eigentliche Bedeutung des Wortes Monas nach Leibnizschen Gebrauch sollte wohl nur auf das Einfache gehen, welches unmittelbar als einfache Substanz gegeben ist. Zum Beispiel im Selbstbewusstsein und nicht als Element des Zusammengesetzten, welches man besser den Atomos nennen könnte. Und da ich nur in Ansehung des Zusammengesetzten die einfachen Substanzen als deren Elemente beweisen will, so könnte ich die Antithese der zweiten Antinomie die transzendentale Atomistik nennen. Weil aber dieses Wort schon vorlängst zur Bezeichnung einer besonderen Erklärungsart körperlicher Erscheinungen, Molecularum, gebraucht worden und also empirische Begriffe voraussetzt, so mag der dialektische Grundsatz der Monadologie heißen. So viel zur These. Jetzt zur Antithese, die da lautet: Kein zusammengesetztes Ding in der Welt besteht aus einfachen Teilen und es existiert überall nichts Einfaches in derselben. Beweis: Setzet ein zusammengesetztes Ding als Substanz bestehe aus einfachen Teilen, weil alles äußere Verhältnis, mithin auch alle Zusammensetzung aus Substanzen, nur im Raume möglich ist, so muss aus viel Teilen das Zusammengesetzte besteht, aus ebenso viel Teilen auch der Raum bestehen, den es einnimmt. Nun besteht der Raum nicht aus einfachen Teilen, sondern aus Räumen. Also muss jeder Teil des Zusammengesetzten einen Raum einnehmen. Die schlechten ersten Teile aber alles Zusammengesetzten sind einfach. Also nimmt das Einfache einen Raum ein. Da nun alles Reale, was einen Raum einnimmt, ein außerhalb einander befindliches, mannigfaltiges in sich fasset, mithin zusammengesetzt ist, und zwar als ein reales Zusammengesetztes, nicht aus Akzidenzen, denn die können nicht ohne Substanz außerhalb einander sein, mithin aus Substanzen, so würde das Einfache ein substanzielles Zusammengesetztes sein, welches sich widerspricht. Der zweite Satz der Antithesis, dass in der Welt gar nichts Einfaches existiere, soll hier nur so viel bedeuten, als es könne das Dasein des schlechten Einfachen aus keiner Erfahrung oder Wahrnehmung, weder äußeren noch inneren, dargetan werden. Und das schlechte Einfache sei also eine bloße Idee, deren objektive Realität niemals in irgendeiner möglichen Erfahrung kann dargetan werden, mithin in der Exposition der Erscheinung ohne alle Anwendung und Gegenstand. Denn wir wollen annehmen, es ließe sich für die transzendentale Idee ein Gegenstand der Erfahrung finden, so müsste die empirische Anschauung irgendeines Gegenstandes als eine solche erkannt werden, welche schlechthin kein mannigfaltiges außerhalb einander und zur Einheit verbunden enthält. Da nun von dem Nichtbewusstsein eines solchen mannigfaltigen auf die gänzliche Unmöglichkeit desselben in irgendeiner Anschauung eines Objekts kein Schluss gilt, dieses Letztere aber zur absoluten Simplizität durchaus nötig ist, so folgt, dass diese aus keiner Wahrnehmung, welche sie auch sei, könne geschlossen werden. Da also etwas als ein schlechthin einfaches Objekt niemals in irgendeiner möglichen Erfahrung kann gegeben werden, die Sinnenwelt aber als der Inbegriff aller möglichen Erfahrung angesehen werden muss, so ist überall in ihr nichts Einfaches gegeben. Dieser zweite Satz der Antithesis geht viel weiter als der erste, der das Einfache nur von der Anschauung des Zusammengesetzten verbannt, dahingegen dieser es aus der ganzen Natur wegschafft, daher er auch nicht aus dem Begriffe eines gegebenen Gegenstandes der äußeren Anschauung des Zusammengesetzten, sondern aus dem Verhältnis desselben zu einer möglichen Erfahrung überhaupt hat bewiesen werden können. Anmerkung zur Antithesis: Wieder diesen Satz einer unendlichen Teilung der Materie, dessen Beweisgrund bloß mathematisch ist, werden von den Monadisten Einwürfe vorgebracht, welche sich dadurch schon verdächtig machen, dass sie die klärsten mathematischen Beweise nicht für Einsichten in die Beschaffenheit des Raumes, sofern er in der Tat die formale Bedingung der Möglichkeit aller Materie ist, wollen gelten lassen, sondern sie nur als Schlüssel aus abstrakten, aber willkürlichen Begriffen ansehen, die auf wirkliche Dinge nicht bezogen werden können. Gleich als wenn es auch nur möglich wäre, eine andere Art der Anschauung zu erdenken, als die in der ursprünglichen Anschauung des Raumes gegeben wird und die Bedingung desselben a priori nicht zugleich alles dasjenige betreffen, was dadurch allein möglich ist, dass es diesen Raum erfüllet. Wenn man ihnen Gehör gibt, so müsste man außer dem mathematischen Punkte, der einfach aber kein Teil, sondern bloß die Grenze des Raumes ist, sich noch physische Punkte denken, die zwar auch einfach sind, aber den Vorzug haben, als Teile des Raums durch ihre bloße Aggregation denselben zu erfüllen, ohne nun hier die gemeinen und klaren Widerlegungen dieser Ungereimtheit, die man in Menge antrifft, zu wiederholen, wie es denn gänzlich umsonst ist, durch die bloß diskursive Begriffe die Evidenz der Mathematik wegvernünfteln zu wollen. So bemerke ich nur, dass, wenn die Philosophie hier mit der Mathematik schikaniert, es darum geschehe, weil sie vergisst, dass es in dieser Frage nur um Erscheinungen und deren Bedingungen zu tun sei. Hier ist es aber nicht genug, zum reinen Verstandesbegriffe des Zusammengesetzten den Begriff des Einfachen, sondern zur Anschauung des Zusammengesetzten, der Materie, die Anschauung des Einfachen zu finden. Und dieses ist nach Gesetzen der Sinnlichkeit mithin auch bei Gegenständen der Sinne gänzlich unmöglich. Es mag also von einem Ganzen aus Substanzen, welches bloß durch den reinen Verstand gedacht wird, immer gelten, dass wir vor aller Zusammensetzung desselben das Einfache haben müssen. So gilt dieses doch nicht vom Totum substantiale Phänomenon, welches als empirische Anschauung im Raum die notwendige Eigenschaft bei sich führt, dass kein Teil desselben einfach ist. Darum, weil kein Teil des Raumes einfach ist. Indessen sind die Monadisten fein genug gewesen, dieser Schwierigkeit dadurch ausweichen zu wollen, dass sie nicht den Raum als eine Bedingung der Möglichkeit der Gegenstände äußerer Anschauung, Körper, sondern diese und das dynamische Verhältnis der Substanzen überhaupt als die Bedingung der Möglichkeit des Raumes voraussetzen. Nun haben wir von Körpern nur Erscheinungen, einen Begriff als solche, aber setzen sie den Raum als die Bedingung der Möglichkeit aller äußeren Erscheinungen notwendig voraus. Und die Ausflucht ist also vergeblich, wie sie denn auch oben in der transzendentalen Ästhetik hinreichend ist abgeschnitten worden. Wären die Dinge an sich selbst, so würde der Beweis der Monadisten allerdings gelten. Die zweite dialektische Behauptung hat das Besondere an sich, dass sie eine dogmatische Behauptung wider sich hat, die unter allen Vernünftelnden die einzige ist, welche sich unternimmt, an einem Gegenstande der Erfahrung die Wirklichkeit dessen, was wir oben bloß zu transzendentalen Ideen rechneten, nämlich die absolute Simplizität der Substanz augenscheinlich zu beweisen, nämlich dass der Gegenstand des inneren Sinnes, das Ich, was da denkt, eine schlechthin einfache Substanz sei. Ohne mich hierauf jetzt einzulassen, da es oben ausführlicher erwogen ist, so bemerke ich nur, dass, wenn etwas bloß als Gegenstand gedacht wird, ohne irgendeine synthetische Bestimmung seiner Anschauung hinzuzusetzen, wie denn dieses durch die ganz nackte Vorstellung Ich geschieht, so könne freilich nichts Mannigfaltiges und keine Zusammensetzung in einer solchen Vorstellung wahrgenommen werden, da überdem die Prädikate, wodurch ich diesen Gegenstand denke, bloß Anschauung des inneren Sinnes sind, so kann darin auch nichts vorkommen, welches ein mannigfaltiges außerhalb einander mit den reale Zusammensetzung bewiese. Es bringt also nur das Selbstbewusstsein es so mit sich, dass, weil das Subjekt, welches denkt, zugleich sein eigenes Objekt ist, es sich selber nicht teilen kann. Obgleich die ihm inhärente Bestimmungen, obgleich die ihm inhärente Bestimmungen. Denn in Ansehung seiner selbst ist jeder Gegenstand absolute Einheit. Nichtsdestoweniger, wenn dieses Subjekt äußerlich als ein Gegenstand der Anschauung betrachtet wird, so wird es doch wohl Zusammensetzung in der Erscheinung an sich zeigen. So muss es aber jederzeit betrachtet werden, wenn man wissen will, ob in ihm ein mannigfaltiges außerhalb einander sei oder nicht. So. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich freue mich auf ein neues Jahr Einschlafen-Podcast mit euch. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Ich habe euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Schlaft gut.